Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach Frauen und Queers in der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Her Story ist unabhängig und lebt von eurer Unterstützung. Und wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann könnt ihr mich über Steady mit einem kleinen Abo oder mit einer einmaligen Spende via PayPal unterstützen. Die Links dazu liegen in den Shownotes und eure Beiträge helfen mir, weiter zu recherchieren und zu erzählen. Und wenn ihr Frauengeschichte und queere Geschichte auch an die nächste Generation weitergeben möchtet, dann könnt ihr das mit meinem Buch Königinnen tun, das bei Ars Edition erschienen ist und in dem ich für Kinder ab 10 Jahren Mächtige aus aller Welt vorstelle. Stellt euch eine Frau vor, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA als gefährlichste Frau des ganzen Landes gilt. Nicht, weil sie eine Waffe trägt, sondern wegen ihrer Ideen. Behörden und Zeitungen brandmarken sie als Staatsfeindin. Die Polizei führt sie immer wieder ab und ihre Reden gelten den Mächtigen als so gefährlich wie Sprengstoff. Denn was sie da erzählt, ist sozialer Sprengstoff. Sie wagt es, die Regierung zu kritisieren, sich gegen Krieg und Wehrpflicht zu stellen. Und deshalb tut der Staat schließlich etwas Drastisches. Er schiebt sie ab aus dem Land, in dem sie mehrere Jahrzehnte gelebt hat und das sie ihre Wahlheimat genannt hat. Der Name dieser Frau ist Emma Goldman. Sie ist eine Art Galionsfigur für AnarchistInnen, auch wenn sie zu Lebzeiten in der Bewegung nicht nur FürsprecherInnen hatte. Spätere Generationen haben sie außerdem als frühe Feministin entdeckt, als Verfechterin der freien Liebe und auch als eine Frau, die womöglich selbst eine Beziehung zu einer Frau einging und zu den Rechten von Queers Stellung bezog. Wenn es einen roten Faden in ihrem Leben gibt, dann ist es der Begriff der Freiheit. Die Forscherin Marian J. Morton hat Emma Goldman einmal eine Frau ohne Land genannt und das lässt sich eigentlich kaum treffender sagen, denn geboren wurde sie im russischen Zarenreich, politisch erwacht ist sie in den USA, von dort wurde sie schließlich abgeschoben und danach lebte sie jahrzehntelang im Exil. Also man kann sagen, sie war eigentlich nirgendwo so richtig zu Hause, hat aber überall trotzdem versucht, ihre Arbeit weiterzumachen, zu agitieren. Goldman hat die großen Brüche ihrer Zeit nicht nur aus der Distanz beobachtet, sondern am eigenen Leib erlebt. Es haben sich schon so einige kluge Köpfe mit Emma Goldman beschäftigt und ihre Schriften studiert. Und der Historiker Frank Jakob hat einen interessanten Zugang gewählt in einem seiner Bücher. Das ist ein Zugang, den ich auch bei Tamara de Lempicka mal gewählt habe, nämlich indem er sich Goldman durch die Linse ihrer verschiedenen Identitäten nähert. Goldman war Jüdin, sie war Anarchistin, sie war Anarcha-Feministin. Ich erkläre euch später noch, was das ist. Sie war Pazifistin und Anti-Imperialistin, Anti-Bolschewistin, Kritikerin Amerikas und schließlich auch Antifaschistin. Und diese Rollen überlagerten sich in ihrem Leben. Sie widersprachen sich manchmal auch darüber sprechen wir noch, und sie verschoben sich manchmal auch mit den großen Umbrüchen ihrer Zeit. Goldman war quasi so wandelbar wie das Jahrhundert, in dem sie lebte. Und zwei Motive, würde ich sagen, halten diese Identitäten zusammen. Eines davon habe ich schon erwähnt, nämlich die Freiheit. Und das andere ist die Gleichheit. Und beide spielen von Geburt an eine Rolle für Emma Goldman und prägen ihr Leben. Emma Goldman kommt am 27. Juni 1869 in Kovno zur Welt. Das ist das heutige Kaunas im heutigen Litauen. Die Region ist damals aber Teil des russischen Zarenreichs. Ihre Familie ist jüdisch und arm und Emma selbst beschreibt sich später als ein Kind, das eigentlich nicht gewollt war. Schon als kleines Mädchen macht sie mit Armut, mit Ungerechtigkeit und auch mit Unterdrückung Bekanntschaft und das auch in ihrer eigenen Familie. Denn sie findet zu Hause kaum Geborgenheit. Emma hat 2 Halbschwestern aus der ersten Ehe ihrer Mutter. Das war eine glückliche Ehe, aber der Ehemann ist an Tuberkulose gestorben und ihre Mutter Taube geht dann eine zweite Ehe ein, die von ihrer Familie arrangiert wurde. Dieser zweite Ehemann, Abraham ist sein Name, Der ruiniert die Familie wirtschaftlich, er ist wütend, er ist gewalttätig. Später wird Emma ihn als den Albtraum ihrer Kindheit bezeichnen. Und die Mutter ist mit dieser Lage überfordert, zieht sich emotional von ihren Kindern zurück, von der ganzen Situation. Emma Goldman erlebt also wirklich keine liebevolle Kindheit. Und diese frühe Erfahrung, willkürlicher Gewalt ausgeliefert zu sein, die hat womöglich auch einen Einfluss darauf, wie sehr sie sich später gegen Autoritäten und eben auch gegen Herrschaft wendet. Ein paar Jahre ihrer Kindheit verbringt Emma Goldman bei ihrer Großmutter in Königsberg, das gehört ja heute auch zu Russland, und dort besucht sie eine jüdische Schule. Emma Goldman ist ein kluges Mädchen und sie lernt gut, sie eckt aber auch immer wieder an, weil sie sich auch mal gegen ihre LehrerInnen auflehnt. Sie ist 13, als die Familie nach St. Petersburg zieht und dort entdeckt Emma Goldman die russische Literatur und sie kommt auch zum ersten Mal mit radikalen politischen Ideen in Berührung. Denn das russische Zarenreich ist in dieser Zeit im Umbruch, im sozialen Umbruch. Es gärt sehr viel, es gibt große Ungerechtigkeiten und deswegen bewegt sich eben auch sehr viel in der Gesellschaft. Es gibt einige radikale DenkerInnen, die in dieser Zeit radikale politische Ideen entwickeln, die schließlich auch zu einem Umbruch führen werden. Aber ihre Schulbildung, die endet sehr schnell. Der Vater ist nämlich der Meinung, die Familie braucht dringend Geld und deswegen müssen die Kinder so schnell wie möglich mitverdienen. Und er schickt Emma Goldman in eine Fabrik zum Arbeiten. Ich habe schon gesagt, die 1880er Jahre in St. Petersburg und im Zarenreich sind eine Zeit, in der unter jungen Menschen verbotene Bücher und gefährliche Ideen kursieren, in der man von einem Umsturz der Herrschaft träumt und vor allem von mehr Gerechtigkeit. Und Emma verschlingt die großen russischen ErzählerInnen ihrer Zeit. Sie kommt auch schon mit den Ideen der Radikalen ihrer Zeit in Berührung. Und so langsam schärft sich bei ihr ein Verständnis für das Recht des einzelnen Menschen auf ein selbstbestimmtes Leben. Und eines ohne Unterdrückung. Das ist ein großes Thema für sie. Ihre Eltern halten das aber für utopische Hirngespinster. Ihr Vater hat dafür am allerwenigsten Verständnis. Er sieht seine Tochter in einer sehr typischen Rolle. Sie soll jung verheiratet werden, damit ihr Ehemann sie versorgen kann und sie der Familie wirtschaftlich nicht mehr zur Last fällt. Und er sieht sie auch in der typischen Rolle als Ehefrau und Mutter. Der Vater will sie deshalb verheiraten. Und mit gerade mal 15 Jahren will er sie verheiraten. Emma Goldman soll daraufhin gedroht haben, sich zu ertränken, wenn man sie in diese Ehe zwingen würde. Ihr bleibt am Ende aus dieser Situation, die sie als ausweglos empfindet, nur die Flucht. Gemeinsam mit ihrer älteren Halbschwester Helena bricht sie regelrecht mit der Familie und die beiden wandern 1885 in die USA aus. Diese Zeit, die 1880er Jahre, das ist die Hochzeit der Einwanderungswellen in die USA. Millionen Menschen strömen damals in die USA. Und für die junge Emma Goldman, wie für so viele dieser Einwanderer, ist dieses Land der große, große Hoffnungsträger. Dort warten Freiheit und die Möglichkeit, das eigene Glück selbst in die Hand zu nehmen. Als ihr Schiff dann nach langer Reise im Hafen von New York einläuft, hat sie fast nichts im Gepäck. Nur ein paar Dollar und eine Nähmaschine, mit der sie in den ersten Jahren ein bisschen Geld verdienen wird. Emma geht zunächst zu Verwandten nach Rochester im Bundesstaat New York und sie findet Arbeit in der Textilbranche. Sie hat auch schon im Zarenreich in der Textilbranche in einer Fabrik gearbeitet. Sie kennt sich mit Nähen aus, das ist was Typisches, was Frauen lernen. Und sie geht also wieder in diese Branche, die sie bereits kennt, findet dort eine Anstellung. Und Goldman hat diese Zeit später in ihrer Autobiografie beschrieben. Sie schreibt über ihre Anstellung bei Garsons Bekleidungswerk. Sie schreibt, Zitat, Garsons Bekleidungswerk war sicherlich eine enorme Verbesserung gegenüber der Handschuhfabrik am Wassilewski-Ostrow. Die Zimmer waren groß, hell und luftig. Doch die Arbeit hier war härter und der Tag mit nur einer halben Stunde Mittagspause schien endlos. Die eiserne Disziplin verbot die freie Bewegung und die ständige Überwachung des Vorarbeiters lastete wie Stein auf meinem Herzen. Am Ende jedes Tages war ich erschöpft. Dies setzte sich Woche für Woche mit tödlicher Monotonie fort. Sie will das aber nicht einfach hinnehmen. Ihr Wochenlohn beträgt 2,5 Dollar, das ist kaum genug zum Leben. Sie beschreibt, dass eine einzelne Rose im Blumenladen mehr als die Hälfte ihres Wochenverdienstes kostet. Also fasst sie sich ein Herz und bittet ihren Chef, Mr. Garson, um mehr Lohn. Und seine Antwort ist eine kleine Lektion über die Verhältnisse damals. Emma Goldman beschreibt in ihrer Autobiografie, wie sie in sein schön eingerichtetes Büro kommt, das ihr quasi den Wohlstand des Chefs vor Augen führt. Und dann folgt diese Szene. Zitat: Ich war gekommen, um eine Erhöhung zu bitten. Die 2,5 Dollar, die ich bekam, bezahlten meine Verpflegung nicht, geschweige denn etwas anderes, wie ein gelegentliches Buch oder eine Theaterkarte für 25 Cent. Mr. Garson antwortete, dass ich für ein Fabrikmädchen einen ziemlich extravaganten Geschmack hätte. Wenn ich deinen Lohn erhöhe, muss ich auch den der anderen erhöhen, und das kann ich mir nicht leisten, sagte er. Ich beschloss, Garsons Anstellung zu verlassen. In ihrer Beschreibung wird deutlich, was sie bewegt. Sie sieht die Ungerechtigkeit, sie benennt sie auch, und sie geht lieber, als sich zu beugen und länger Teil davon zu sein und das einfach auszuhalten. Sie hadert zunehmend mit diesem Gefühl, dass sie als Mensch kaum etwas wert ist, sondern nur als billige Arbeitskraft zählt. Und das wird zum Fundament ihrer späteren Radikalisierung. Dieses freie Amerika, das ihr versprochen worden ist, das entpuppt sich jetzt für sie als ein Ort, an dem man vor allem die Freiheit hat, ausgebeutet zu werden. So wird sie das später in einer Rede formulieren. In einer anderen Fabrik findet sie dann eine etwas bessere Stelle und dort lernt sie Jacob Kirschner kennen. Ein Einwanderer aus Odessa, der ihr Schicksal teilt. Er hat eigentlich die gleichen Wünsche, das gleiche Ziel. Er will sich in den USA wirtschaftlich verbessern. Er will ein besseres Leben für sich. Und die beiden heiraten 1887. Aber diese Ehe wird sehr schnell zur Enttäuschung. Sehr schnell merkt Emma Goldman, dass man zwar eigentlich die gleichen Ziele hat, aber dass man doch grundverschieden ist. Sie ist unheimlich an Büchern interessiert, sie will dazu lernen, sie will sich auch intellektuell verbessern. Kirschner will sie aber in der Rolle einer traditionellen Ehefrau sehen. Eigentlich genau das, was ihr schon im Zarenreich gedroht hätte und wovor sie schon mal geflohen ist. Das Ganze hält nur 2 Jahre. Nach 2 Jahren verlässt sie Kirschner und geht nach New York City. Wenn Goldman später gegen die Institution der Ehe anschreibt und sehr radikale Ideen auch vertritt oder Ansichten, wie die Frau in der Ehe ausgebeutet wird, dann ist es auch von ihren eigenen Erfahrungen geprägt. Die Ehe der beiden ist übrigens vor einem jüdischen Rabbiner geschlossen worden und das wird noch relevant. Damit sind wir auch schon bei Goldmans jüdischer Identität und auch das ist interessant, denn lange Zeit spielt das Judentum in ihrem Selbstverständnis eigentlich eine eher untergeordnete Rolle. Also vor allem in Amerika glaubt sie erstmal nicht an eine gesonderte Judenfrage, wie man das damals nannte, sondern sie hielt den Antisemitismus, dem sie schon immer wieder begegnete, den hielt sie für einen Teil der großen Fragen um soziale Ungerechtigkeit. Also sie glaubte eigentlich, dass wenn es eine Revolution der Massen gibt und wenn es eine klassenlose Gesellschaft gibt, dann würden sich auch so Dinge wie Antisemitismus von selbst erledigen, weil man ohnehin schon eine gerechtere Gesellschaft hätte und eine, in der Menschen anders miteinander umgehen. Sie entfernt sich auch ein Stück weit von der Religion, aber mit ihrer jüdischen Herkunft hat sie trotzdem nie vollständig gebrochen. Ihr wird das Ausmaß und die Bedeutung von Antisemitismus aber eigentlich erst wieder so richtig bewusst, nachdem sie aus den USA ausgewiesen wird und nachdem sie eine besondere Beobachtung macht. Diesen Faden nehme ich später nochmal auf. Jetzt schauen wir erstmal darauf, was Emma Goldman eigentlich so bekannt gemacht hat, ihre politische Überzeugung, ihre politische Identität. Als politisches Erweckungserlebnis kann man die Ereignisse auf dem Haymarket im Jahr 1886 benennen für Emma Goldman. In Chicago hatten sich ArbeiterInnen und AktivistInnen auf dem Haymarket versammelt, um für den 8-Stunden-Tag zu protestieren. Damals waren endlos lange Arbeitstage der Standard in Fabriken. ArbeiterInnen wurden extrem ausgebeutet. Und als die Polizei diese Kundgebung am 4. Mai 1886 auflösen will, explodiert eine Bombe. Es gibt Tote, nicht nur durch die Explosion, sondern auch durch Polizeikugeln. Wer diese Bombe geworfen hat, wird nie eindeutig geklärt. Trotzdem werden mehrere bekannte Anarchisten aus Chicago angeklagt, auf sehr dünner Beweislage. 8 Männer werden wegen Mordes verurteilt und 4 von ihnen werden im darauffolgenden Jahr hingerichtet. Einer begeht in der Zelle Suizid. International löst das Urteil Empörung aus. Auch Emma Goldman ist tief erschüttert, denn das füllt damals alle Zeitungen. Es ist wirklich nicht nur Stadtgespräch, sondern das ganze Land spricht darüber. Auch international gibt es ein Echo. Und Emma Goldman schreibt in ihrer Autobiografie, wie sie das beeinflusst hat. Zitat: Die Berichte in den Zeitungen von Rochester irritierten, verwirrten und verärgerten uns durch ihre offensichtlichen Vorurteile. Die Gewalt der Presse, die bittere Denunziation der Angeklagten, die Angriffe auf alle Ausländer haben unser Mitgefühl auf die Haymarket-Opfer gerichtet. Sie ist überzeugt, dass Unschuldige sterben mussten, und von diesem Moment an liest sie alles, was sie über den Anarchismus in die Finger bekommt. In New York taucht sie jetzt tief in die anarchistische Szene ein und sie lernt 2 Männer kennen, die ihren Lebensweg jetzt prägen, die quasi diese Gleise so ein bisschen mitstellen. Der eine ist Alexander Berkman. Der ist ebenfalls russischer Einwanderer. Die beiden haben eine kurze Beziehung und danach sind sie lebenslang befreundet und arbeiten auch lebenslang zusammen. Der andere wichtige Einfluss ist Johann Most. Das ist ein deutsch-amerikanischer Anarchist und ein damals gefeierter Redner. Der nimmt Emma Goldman wie ein Mentor ein bisschen unter seine Fittiche, denn er erkennt, dass sie sehr, sehr talentiert ist. Also sie hat einen schnellen, scharfen Verstand. Sie erfasst Dinge sehr schnell. Sie kann die dann auch sehr gut pointiert ausdrücken. Und er ist ein rhetorisches Talent und führt sie so ein bisschen ein, im Prinzip in die Kunst der Rhetorik. Und sie lernt wahnsinnig schnell und ist dann sehr schnell in der Lage, mit ihrer Stimme einen ganzen Saal in ihren Bann zu ziehen und regelrecht zu elektrisieren. Und damit wird sie bald eine der bekanntesten Stimmen der anarchistischen Bewegung in den USA. In den deutschen, jüdischen und russischen EinwanderInnenvierteln in New York gibt es damals ein dichtes Netz aus Versammlungen, Diskussionsabenden und auch ganz viele kleine Zeitungen, die innerhalb dieser Gemeinschaften kursieren. Und die Anwesenden bei diesen Versammlungen und diesen Diskussionsabenden, die denken gemeinsam darüber nach, wie sich ihr Los als Arbeitende verbessern ließe. Und hier findet Emma Goldman quasi ihre politische Sprache. Hier beweist sie ihren scharfen Verstand und eben auch ihr Redetalent. Und das macht sie nicht nur in New York bekannt, sondern auch über die Grenzen von New York hinaus. Und eins muss man auch sagen, sie wird auch deshalb bekannt, weil sie eine Frau ist. Denn diese Szene der Redner und Rhetoriker, das ist eine männliche Szene. Und hier kommt jetzt plötzlich eine Frau, die mit so scharfen, aber auch wirklich pointierten Thesen und Worten und eben mit einer unheimlichen Präsenz, die Menschen anspricht, in ihren Bann zieht und überzeugt. Und weil sie die einzige Frau ist, die in dieser Szene damit auftritt, wird sie auch ein Stück weit zu einer Sensation. Also sie ist ja fast ein bisschen eine Exotin und sie vereint also nicht nur die wirklich wichtigen Themen ihrer Zeit in sich als Rednerin, die diese Themen anspricht, sondern sie ist eben auch eine Frau und sticht damit doppelt heraus. Also es gibt sicherlich auch Leute, die hingehen und erstmal sehen wollen, ob eine Frau sich dazu überhaupt äußern kann. Und sehr schnell wird den Menschen bewusst, ja, diese Frau hat sehr, sehr viel zu sagen. Und so wächst die Aufmerksamkeit für sie stetig in diesen Jahren. 1892 kommt es zu einer Tat, die Goldman ihr Leben lang begleiten wird. Im Stahlwerk von Andrew Carnegie in Pennsylvania lässt der Manager Henry Clay Frick einen Streik von ArbeiterInnen brutal niederschlagen. Kleine Randbemerkung dazu. Ich finde es wirklich spannend, dass Carnegie heute zwar als Stahlmagnat erinnert wird, dass er wie Rockefeller, aber vor allem auch als Philanthrop erinnert wird. Als jemand, der viel Geld für Kultur und andere Zwecke gegeben hat. Das mag sein, aber der große Wohlstand von Carnegie wurde, wie der Wohlstand vieler heutiger Multimilliardäre, auch durch die Ausbeutung von Arbeitskraft oder zumindest durch unfaire Arbeitsbedingungen ermöglicht. Und ich finde es interessant, dass dieser Teil in der öffentlichen Erinnerung wirklich selten thematisiert wird. Wir haben ja gerade das Gefühl, wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Und ähnlich war es in den 1880er und 1890er Jahren. Heute ist es die KI-Revolution, damals war es die Industrialisierung. Die hatte sich nach ihrem Beginn in Großbritannien Ende des 18. Jahrhunderts vor allem über die westliche Welt ausgebreitet und war eben so ab den 1860er Jahren auch in den USA angekommen. Und die brachte enorme Veränderungen und Produktionsgewinne in den westlichen Ländern mit sich. Und weil es fast noch kein Arbeitsrecht gab, gab es eben auch eine enorme Verelendung unter den ArbeiterInnen. Denn die meisten von ihnen waren arme EinwanderInnen, die in den USA auf eine bessere Zukunft gehofft hatten. Und stattdessen erlebten sie jetzt enorme Ausbeutung. Es gab ewig lange Arbeitstage. Es gab eben noch keinen 8-Stunden-Tag. Die Pausen waren enorm kurz. Es führte zu Ermüdung, zu Unaufmerksamkeiten, eben weil die Menschen so erschöpft und müde waren. Das wiederum führte zu Arbeitsunfällen, zu fürchterlichen Verletzungen an den Maschinen in den Fabriken. Also die Lage war für ArbeiterInnen wirklich elend und regelrecht prekär, denn die Bezahlung war auch einfach wahnsinnig schlecht. Und dieses Gemisch, das führte zu einer Radikalisierung, zu Protesten und natürlich auch zu Streiks. Und als dieser Streik in Pennsylvania so brutal niedergeschlagen wurde, da beschlossen Berkman und Goldman ein Zeichen zu setzen. Also Berkman hatte sich entschlossen, ein Attentat auf diesen Manager Frick zu verüben, bei dem er ihn auch töten wollte. Emma Goldman stellt Berkman Geld zur Verfügung. Mit diesem Geld kauft Berkman eine Waffe und reist nach Pennsylvania. Dort schießt er auf Frick, aber Frick überlebt das Attentat. Emma Goldman entgeht zwar einer Anklage, aber Berkman wird zu einer 14-jährigen Haftstrafe verurteilt. Goldman selbst hat immer wieder betont, dass sie Gewalt eigentlich ablehnt. Man kann sie trotzdem dafür kritisieren, dass ihre finanzielle Hilfe für Berkman diesen Gewaltakt möglich gemacht hat und dass sie damit gegen ihr eigenes Prinzip verstoßen hat. Goldman selbst erklärte, dass sie Verständnis für die Verzweiflung hat, aus der heraus solche Taten entstehen. Sie hielt Berkmans Tat auch durchaus für gerechtfertigt und sie war überzeugt, dass hinter einem Attentat oft ein tiefer sozialer Antrieb steckt. Also in ihren eigenen Worten klingt es so, dass sie Berkman quasi sogar von seiner Schuld ein Stück weit freispricht. Zitat, soziale Gewalt ist niemals willkürlich und bedeutungslos. Hinter jeder Tat steht immer ein tiefsitzender Grund. Bei aller Sympathie für das Opfer eines Attentats müssen wir dennoch erkennen, dass der Täter nie die volle Kontrolle über sein Handeln hat, sondern nur ein kleines Rädchen in einer riesigen gesellschaftlichen Maschine ist. Das ist, finde ich, eine kreative Begründung, mit der sie versucht, sich irgendwie ein bisschen aus der Affäre zu ziehen. Also ich finde, sie widerspricht ihrem eigentlichen Grundsatz da selbst, sowohl ihre Worte als auch ihr Handeln, nämlich Berkman Geld zur Verfügung zu stellen, widerstoßen gegen diesen Grundsatz, den sie eigentlich hat, dass sie Gewalt in dem Sinne nicht gut heißt. Sie versteckt sich so ein bisschen dahinter, dass sie sagt, nicht der einzelne Attentäter ist das Problem, sondern die himmelschreiende wirtschaftliche und politische Ungerechtigkeit, die solche Taten überhaupt provoziert. Und damit verwischt aber dann die Grenze oder am Ende nutzt sie das doch als Rechtfertigung für Gewalt. Und da wird sie, glaube ich, sehr angreifbar. Das ging auch vielen AmerikanerInnen so, denn vor allem für die Behörden klang das anders. Also für sie waren solche Worte der Beweis, dass diese Frau eine gefährliche Terroristin ist, die Gewalt verherrlicht. Und ihre Reden spielen ihren GegnerInnen dann auch weiter in die Hände. 1893 hält sie auf dem New Yorker Union Square eine Rede, in der sie hungernden Arbeitslosen zuruft, sie sollten sich notfalls einfach nehmen, was sie zum Leben brauchen. Also sie ruft im Prinzip zum Stehlen auf oder sie heißt das Stehlen gut oder Mundrau könnte man es ja auch nennen. Für diesen Auftritt wird sie zu einem Jahr Haft verurteilt. Aber Goldman kann sich auch auf ihre UnterstützerInnen verlassen. Denn als sie ein Jahr später freigelassen wird, da warten mehr als 2000 Menschen auf sie. Emma Goldman ist endgültig zu einer Berühmtheit geworden. Dann gibt es aber eine Wende. 1901 erschießt ein junger Mann den US-Präsidenten William McKinley und behauptet, er sei ein Schüler von Emma Goldman. Tatsächlich sind die beiden sich nur ein einziges Mal kurz begegnet nach einer ihrer Reden. Trotzdem wird Emma Goldman sofort als angebliche Komplizin verhaftet. Aus dieser Zeit stammen auch die berühmten Polizeifotos von 1901, auf denen sie mit dieser festen Miene sehr ernst in die Kamera blickt. Mangels Beweisen muss man sie dann wieder freilassen, aber die Presse macht sie jetzt vollends zum Inbegriff der gewalttätigen Anarchistin. Die Medien trommeln regelrecht gegen sie und in der öffentlichen Wahrnehmung wird Anarchismus jetzt mit Dynamit, mit Explosionen, mit Bomben gleichgesetzt, mit Gewalt und Emma Goldman wird zum Staatsfeind Nummer eins, weil sie eines der bekanntesten Gesichter des amerikanischen Anarchismus ist. Goldman war überzeugt, dass das gefährlichste Element in einer Gesellschaft die Unwissenheit ist. Und sie setzt auf Aufklärung, um die Massen dazu zu bewegen, sich für Veränderungen einzusetzen. Und mehrmals im Jahr reist sie deshalb durch die USA und hält Vorträge auf Deutsch, auf Jiddisch und auf Englisch. Also sie ist sehr sprachbegabt. Sie redet nicht nur über den Anarchismus, sondern auch über Politik und Theater, über Geburtenkontrolle, über die wirtschaftliche Freiheit der Frau und sie agitiert auch gegen Militarismus. 1906 gründet sie ihre eigene Zeitschrift Mother Earth, also zu Deutsch Mutter Erde. Und über gut ein Jahrzehnt ist diese Zeitung die zentrale Plattform der anarchistischen Bewegung in den USA. Das Geld für ihre Projekte verdient Emma Goldman ganz unterschiedlich. Also zum einen mit den Vorträgen. Sie hat aber eine Zeit lang auch einen Massagesalon in New York. Und was sie einnimmt an Geld, das steckt sie dann meistens wieder in die Bewegung. Dass sie für ihre Vorträge und in diesem Massagesalon aber ein bürgerliches Publikum bedient, unter anderem, zum Beispiel mit Einführungen in die russische Literatur, das bringt ihr Kritik aus den eigenen Reihen ein. Also manche GenossInnen werfen ihr vor, sie biedere sich beim wohlhabenden Publikum an. Dass sie mit dem Geld dieser Arbeit aber auch ihre Arbeit als Anarchistin finanziert, das lassen ihre KritikerInnen einfach nicht gelten. Was Goldman eigentlich wollte, hat sie in ihren Texten immer wieder ausbuchstabiert. Für sie war der Anarchismus die Philosophie einer neuen Gesellschaftsordnung, in der Freiheit nicht durch von Menschen gemachte Gesetze beschnitten wird. Denn sie ist der Meinung, dass jede Regierung am Ende auf Gewalt beruht und deshalb schädlich ist. Sie lehnt Regierungen, sie lehnt den Staat ab. Sie hält Privatbesitz für ein Werkzeug der Ausbeutung, der Millionen Menschen eigentlich zu lebenden Maschinen macht, die für den Reichtum von anderen schuften und dafür selbst mit einem grauen und elenden Dasein bezahlen. Ihr Anarchismus richtet sich aber nicht nur gegen den Staat und das Eigentum, sondern auch gegen die Kirche, weil die Kirche ihrer Meinung nach den menschlichen Geist bevormundet. Und vor allem richtet er sich auch gegen die sexuelle Unterdrückung der Frau. Weil sie für ihre Vorträge wiederholt verhaftet wird, gewöhnt sie sich irgendwann an, immer ein Buch bei sich zu tragen, damit sie in der Zelle, während sie ihren kurzen Arrest absitzt, bevor sie wieder freigelassen wird, wenigstens lesen kann. Und ab 1903 engagiert sie sich auch in der Free Speech League. Das ist eine Organisation, die sich eben für die freie Rede einsetzt und die später die Gründung der amerikanischen Bürgerrechtsunion ACLU inspiriert, die es übrigens bis heute noch gibt. Ich habe gerade schon gesagt, dass sie sich sehr gegen die Unterdrückung der Frau auch gerichtet hat. Und das ist spannend, weil Goldman trotzdem ein nicht ganz unkompliziertes Verhältnis zur organisierten Frauenbewegung ihrer Zeit hatte. Also sie fand zum Beispiel, dass es mit dem Kampf um das Wahlrecht nicht getan war. Ein Kreuz auf einem Stimmzettel, da war sie skeptisch. Das befreit ihrer Meinung nach noch keine Frau. Emma Goldman stört sich vor allem an der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Frauen und daran, dass sie in starre Rollen gezwungen wurden. Sie warnte davor, dass eine Emanzipation, die nur äußere Rechte einfordert, aber die inneren Fesseln, so sah sie das, aus Tradition und Moral, solange die nicht gesprengt werden, dann ist Emanzipation am Ende nur eine halbe Sache. Echte Befreiung, so sieht sie das, beginnt im Inneren und im Privaten, also dort, wo die Frau über ihren Körper, über ihre Liebe und über ihren Lebensentwurf entscheiden kann. Und damit eckt sie auch bei so einigen ZeitgenossInnen an, denn sie war ihrer Zeit da schon voraus, weil aus unserer Perspektive klingen diese Forderungen ja modern und wirklich auch sehr feministisch, aber es gab innerhalb der anarchistischen Bewegung die männlichen Aktivisten, die zwar sehr für eine große Revolution waren und einen großen Umsturz, die aber trotzdem nicht bereit waren, auch das eigene Rollen- und Geschlechterverständnis und dieses Zusammenleben der Geschlechter kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch umzuwerfen. Auch dazu sage ich gleich noch mal ein bisschen mehr. Sie war also überzeugt, dass Frauen unter ganz eigenen Zwängen leiden, die eigene Ursachen haben, also die patriarchale Familie, die Unterdrückung von Sexualität, fehlende Geburtenkontrolle, wirtschaftliche Abhängigkeit, all das hielt aus ihrer Sicht die Frauen klein. Und deswegen nannte sie die Ehe auch eine legalisierte Form der Prostitution, ein Geschäft, in dem Frauen Sexualität gegen wirtschaftliche und soziale Sicherheit eintauschen müssen. Und deswegen fordert sie 1897, Zitat, ich fordere die Unabhängigkeit der Frau, ihr Recht, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, für sich selbst zu leben und zu lieben, wen oder wie viele sie will. Wegen ihrer feministischen Position wird Goldman also heute eine Anarcha-Feministin genannt. Also das sind eben Anarchistinnen, die eben nicht nur über Klassenverständnis nachdachten, sondern auch eben feministische Forderungen stellten. Diesen Begriff, den gab es damals noch nicht. Goldman selbst sah sich in Anführungsstrichen nur als Anarchistin. Und diese Forderungen brachten sie aber eben auch mit ihren männlichen Anarchisten in Konflikt. Denn auch im Anarchismus gab es einen handfesten Sexismus. Und viele radikale Männer wollten zwar den Staat abschaffen, aber die Herrschaft im eigenen Haus dann doch lieber beibehalten. Emma Goldman kannte außerdem den Sexualforscher Magnus Hirschfeld. Der war ja eine Schlüsselfigur in der frühen homosexuellen Bewegung in Deutschland. Und in seinem Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen hatte der österreichische Autor Karl von Levetzow über die französische Anarchistin Louise Michel geschrieben, posthum. Also sie war gestorben, er hat dann über sie geschrieben und hat sie in der Sprache der Zeit als urnische Frau bezeichnet. Also urnisch war damals eine Bezeichnung für homosexuell. Er behauptete also, Louise Michel war eine lesbische Frau und er erklärte das vor allem mit Verweis auf ihre angeblich männlichen Züge. Nun hatte Emma Goldman Michel persönlich gekannt und das beeinflusste oder veranlasste sie dann, einen offenen Brief zu schreiben, in dem sie Levetzow in fast allen Punkten widersprach. Und ich erwähne das deshalb, weil das interessant ist, weil wir hier ein bisschen Einblick in ihre Gedankengänge in Bezug auf die Rechte von queeren Menschen finden. Sie schreibt über Levetzow: Er sieht in der Frau ein Wesen, das von der Natur lediglich dazu bestimmt ist, den Mann mit seinem Liebreiz zu erquicken, ihm Kinder zu gebären und im Übrigen als Kochtopf- und Strickstrumpfsklavin des Haushalts zu fungieren. Strickstrumpfsklavin ist ein nicht nur ein schöner Stolperstein für die Zunge, sondern wie ich finde auch ein sehr prägnantes, sehr schönes Wort. In diesem offenen Brief schreibt sie jedenfalls, dass es ihr gar nicht darum geht, Louise Michel von einem vermeintlichen Stigma reinzuwaschen, sondern im Gegenteil. Sie schreibt, Zitat, ich empfinde es als eine Tragödie, dass Menschen, welche sexuell anders geartet, in eine Welt gebannt sind, die so wenig Verständnis für die Homosexuellen an den Tag legt und den verschiedenartigen Abstufungen und Variationen des Geschlechts und ihrer großen Bedeutung im Leben mit so krasser Indifferenz gegenübersteht. Sie betont dann noch, dass sie homosexuelle Menschen aus eigener Erfahrung kennt, unter anderem auch aus ihrer Zeit im Gefängnis, aber auch aus ihrem Freundeskreis, und sie bringt ihre Haltung auf eine einfache Formel. Sie sagt, als Anarchist, also sie sagt nicht Anarchistin, sondern Anarchist, Zitat, als Anarchist ist mein Platz stets auf der Seite der Verfolgten gewesen. Zitat Ende. Bemerkenswert ist, dass Goldman dabei trotzdem differenziert bleibt. Sie verteidigt homosexuelle Menschen mit großer Entschiedenheit, aber sie warnt auch zeitgleich davor, im Nachhinein jede berühmte Person für die eigene Gruppe zu vereinnahmen. Also sie kritisiert die Neigung, wie sie es nennt, Zitat, möglichst jede hervorragende Persönlichkeit als eine der ihrigen zu reklamieren. Goldmans Solidarität für Queers war womöglich auch persönlich bedingt. Sie hatte Kontakt mit der Anarchistin und Feministin Almeda Sperry. Die beiden verbrachten auch Zeit miteinander und schrieben sich Briefe. Soweit ich weiß, sind nur die Briefe von Sperry erhalten. Wir haben nicht die Zeilen, die Emma Goldman geschrieben hat. Aber diese Briefe, die sind leidenschaftlich, die sind voller Sehnsucht, Zärtlichkeit und auch offen ausgesprochenem Begehren. Trotzdem ist hier ein bisschen Vorsicht geboten, weil wir eben Goldmans Antworten nicht kennen und nicht genau wissen, was sie erwidert hat. Manche HistorikerInnen lesen die Briefe als Beweis für eine körperliche sexuelle Beziehung zwischen den beiden Frauen. Genau wissen wir es aber nicht, weil wir eben nur eine Seite kennen und diese Seite verzerrt sich regelrecht nach Emma Goldman. Wir haben aber zumindest schriftlich keine Versicherung von Goldmans Seite, dass sie genauso empfunden hat. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Im September 1912 hatten die beiden Frauen eine Woche miteinander verbracht und kurz darauf schrieb Sperry an Goldman: Meine Liebste, ich bin heute von einer Beschäftigung zur nächsten gehuscht, in dem vergeblichen Versuch, meine schreckliche Sehnsucht nach dir zu stillen. Doch meine Arbeit ist getan und kaum setze ich mich hin, um nachzudenken, erfasst mich augenblicklich ein Feuer, das in wiederkehrenden Wellen durch meinen Körper jagt. Meine letzten Gedanken vor dem Einschlafen gelten dir. Ich träume von dir im Schlaf und der höllische Wecker verliert für mich allmählich seinen Schrecken, denn meine ersten Gedanken nach dem Erwachen gehören dir. Das klingt natürlich sehr liebevoll. Sie erinnert sich an Goldmans Hals, den sie, wie sie schreibt, mit ehrfürchtiger Zärtlichkeit küsste. Und sie nennt Goldman ihre süße Kirschblüte. Am Ende des Briefes wird sie dann nochmal ganz zärtlich und schreibt: Wie sehr wünschte ich, ich wäre bei dir auf der Farm. Du bist so reizend am Morgen, deine Augen gleichen Veilchen und für eine Weile scheinst du die Sorgen der Welt zu vergessen. Und dein Busen, ach, dein süßer, ungebundener Busen. In Liebe, Almeda. In einem ihrer Briefe zitiert Sperry auch Goldman indirekt. Da schreibt sie nämlich: Gott, wie ich von dir träume. Du sagst, du würdest mich immer bei dir haben wollen, wenn du ein Mann wärst oder wenn du so empfändest wie ich. Man kann das als Beweis lesen, dass die Zuneigung beidseitig war, aber schon auch als höfliche Art, wie Goldman ihre Verehrerin doch ein wenig auf Distanz hält. Ich glaube, unterm Strich kann man wieder nur sagen, wir wissen es nicht genau, wir müssen diese Ungenauigkeit aushalten. Was zu diesem ganzen Komplex auch gehört, Emma Goldman sprach ihre Unterstützung für queere Menschen und für Lebensentwürfe aus, die vom Heteronormativen abwichen. Aber gleichzeitig glaubt sie auch, dass die Mutterschaft das höchste Gut im Leben einer Frau war. Auch das ist nicht untypisch in ihrer Zeit. Also wir haben auch immer mal wieder Frauen, die schon mehr über Unabhängigkeit der Frau nachdenken und über mehr Gleichberechtigung. Und trotzdem ist diese Mutterrolle, die ja kulturell so aufgeladen ist seit Jahrhunderten, trotzdem ist die für viele wirklich immer noch automatisch das höchste Gut im Leben einer Frau. Und hier zeigen sich eben auch wieder die Konflikte, die sie in ihren Positionen manchmal vereint und die wir eben auch aushalten müssen. Und da ist Goldman eben auch bei weitem nicht die einzige historische Figur, der das so geht. Gut belegt sind tatsächlich nur Goldmans Liebesbeziehungen zu Männern. Auf der einen Seite Alexander Berkman, natürlich auch ihre erste Ehe. Und dann auch eine Beziehung, die sie mit ihrem Manager Ben Reitman führt. Und diese Beziehung war ziemlich quälend, weil der ihre Bekanntheit schamlos für sich ausnutzte, weil er sie betrog und weil er sich mit dem Geld aus ihren Auftritten ein luxuriöseres Leben finanzieren wollte, an dem sie aber kein Interesse hatte. Also diese Beziehung war am Ende auch nicht erfolgreich, scheiterte. Und man muss tatsächlich sagen, dass Emma Goldman auch selbst darunter litt, dass sie sich nach liebevollen Beziehungen sehnte, dass sich diese Sehnsucht aber ein ums andere Mal in ihren Beziehungen dann nicht erfüllte. 1916 treiben die USA dann auf den Eintritt in den Ersten Weltkrieg zu. Und die Lage in den USA mit den Kämpfen für ArbeiterInnenrecht und so weiter, die brodelt ja schon seit Jahren. Emma Goldman ist schon seit Jahren auf dem Radar der Behörden und sie wirft sich jetzt mit voller Kraft in den Widerstand gegen diesen Kriegseintritt. Für sie ist der Krieg ein imperialistisches Unternehmen, ausgetragen im Interesse von KapitalistInnen und auf Kosten der ArbeiterInnen. Der damalige US-Präsident Woodrow Wilson sagt, man will die Welt sicherer für die Demokratie machen und muss eben deshalb auch mit in den Krieg eintreten und dafür kämpfen. Und Emma Goldman kauft ihm das keine Sekunde ab. Sie agitiert, wo sie nur kann, und die Antwort des Staates, die kommt jetzt prompt und sie kommt mit voller Wucht. Ihr Magazin Mother Earth wird 1917 verboten, wie viele andere kriegskritische Blätter auch. Die USA schlagen ohnehin einen Ton an oder einen Kurs ein und verabschieden Gesetze, in dem Kritik am Krieg regelrecht verboten wird. Im Mai 1917 gründen Goldman und Berkman die Anti-Wehrpflicht-Liga oder die No Conscription League, wie sie sie nennen, und rufen junge Männer offen dazu auf, sich der Einberufung zu widersetzen. Zu einer ihrer Versammlungen kommen auch tausende Menschen, und für die Behörden, die eben neue Gesetze erlassen haben, ist das der willkommene Anlass, gegen ihre schärfste Kritikerin vorzugehen. Am 15. Juni 1917 werden Goldman und Berkman verhaftet und kurz darauf wegen Verschwörung gegen die Wehrpflicht angeklagt. Im Prozess verteidigen die beiden sich selbst und machen den Gerichtssaal so ein bisschen zu ihrer Bühne. Sie versuchen deutlich zu machen, dass sie in Wahrheit nicht als bloße KriegsgegnerInnen vor Gericht stehen, sondern als AnarchistInnen. Und da ist auch was dran. Goldman erklärt, sie habe keine Angst vor dem Gefängnis. Sie sei lieber mit ihren Idealen im Gefängnis, als sich selbst untreu zu werden. Beide werden zu je 2 Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Goldman verbüßt ihre Strafe in einem Gefängnis in Jefferson City im Bundesstaat Missouri. Berkman wird nach Atlanta gebracht. Und während sie ihre Strafe absitzt, arbeiten die Sicherheitsbehörden an ihrer Abschiebung. Eine zentrale Figur dabei ist ein junger, ehrgeiziger Beamter, dessen Name im 20. Jahrhundert Geschichte machen wird, nämlich J. Edgar Hoover. Damals ist er noch Leiter einer neuen Abteilung im Justizministerium, aus der dann einmal das FBI hervorgehen wird. Und Hoover macht die Abschiebung Goldmans und Berkmans fast schon zu seiner persönlichen Mission. Er brandmarkt die beiden als zwei der gefährlichsten AnarchistInnen des Landes, und kaum wird Goldman am 27. September 1919 entlassen, wird sie auch schon wieder festgesetzt, um sie abzuschieben. Sie versucht dann noch, ihre Ehe mit Kirschner als Beweis für ihre amerikanische Staatsbürgerschaft anzuführen, aber weil die Ehe nur von einem Rabbi vollzogen wurde, wird sie nicht anerkannt. Und deshalb erklärt man Goldman zur Ausländerin, die abgeschoben werden kann. Goldmans Fall lässt sich auch nur verstehen, wenn man die Hysterie dieser Jahre kennt. Ein bisschen habe ich das ja schon beschrieben. Nach dem Ersten Weltkrieg und unter dem Eindruck der russischen Revolution ging in den USA die Angst um, dass dieser Funke des Umsturzes überspringen könnte. Im Land gären seit Jahren die Ressentiments dagegen, wie ArbeiterInnen in den Fabriken behandelt werden. Und man hat Angst, dass es wirklich zu einem ähnlichen Umbruch kommen könnte, zu einer Erhebung, wie sie Russland in der russischen Revolution erlebt hat. Diese Angst wird Red Scare genannt. Das ist die erste rote Angst. Es gibt dann später im 20. Jahrhundert nochmal eine Red Scare. Das ist im Kalten Krieg mit der Angst vor den Kommunisten. Aber diese Welle Anfang des 20. Jahrhunderts ist eben die erste Red Scare und sie gipfelt in einer Welle von Razzien gegen linksradikale und anarchistische Organisationen. Diese Razzien werden nach dem Generalbundesanwalt bekannt oder benannt, nach Mitchell Palmer, deswegen heißen sie Palmer Raids. Bei diesen Palmer Raids werden tausende Menschen verhaftet und anschließend abgeschoben. Und auch Goldman und Bergman waren unter den Menschen, die verhaftet und abgeschoben werden. Und man kann, glaube ich, sagen, dass sie die wohl prominentesten Trophäen dieser Jagd auf AnarchistInnen waren. In der Nacht vom 21. Dezember 1919 werden Goldman und Bergman dann gemeinsam mit rund 250 anderen AnarchistInnen auf Ellis Island geweckt und auf ein Schiff gebracht. Goldman ist eine von drei Frauen, die auf dieses Schiff verfrachtet werden. Und nach mehr als drei Jahrzehnten in den USA wird sie aus ihrer Wahlheimat geworfen. Das Schiff bringt sie und die anderen nach Sowjetrussland. Goldman ist auf der einen Seite sehr traurig, dass sie ihre Wahlheimat verlassen muss. Sie schreibt, dass sie dort zu der geworden ist, die sie nun ist, dass die USA sie geprägt haben, weil sie dort ihr politisches Erwachen hatte. Also sie ist sehr traurig, aber sie reist auch mit großen Hoffnungen ins Land der Oktoberrevolution. Sie glaubt, wie viele AnarchistInnen in dieser Zeit, die außerhalb Russlands leben oder Sowjetrusslands, dass sie dort eine befreite Gesellschaft finden wird. Die befreite Gesellschaft, von der sie so lange geträumt hat, für die sie kämpft. Und was sie stattdessen sieht, das erschüttert sie. Sie erlebt nämlich einen zentralisierten Staat, in dem Lenin eine Geheimpolizei aufgebaut hat, die Tscheka, und die verbreitet Angst und Gewalt. AnarchistInnen, die nicht mit Lenin konform gehen, die ihm widersprechen, werden verfolgt. Die freie Meinung wird erstickt, wenn sie nicht auf Lenins Linie liegt. Goldman und Bergman können sich relativ frei im Land bewegen, als sie dort ankommen. Und deswegen bekommen sie ein recht genaues Bild davon, wie sehr die Bevölkerung noch immer leidet. Sie haben sogar ein persönliches Gespräch mit Lenin und fragen ihn auch direkt nach der fehlenden Presse- und Redefreiheit und nach der Verfolgung von AnarchistInnen oder von KritikerInnen. Und die Antworten überzeugen sie einfach nicht. Dann gibt's auch eine Reise, die Goldman unter anderem in die Ukraine führt. Und dort holt sie auch ihre eigene jüdische Herkunft wieder ein, von der wir am Anfang gesprochen haben. In Amerika hatte sie das Thema ja nicht wirklich beschäftigt, da hatte sie das gar nicht richtig auf dem Schirm. Und in der Ukraine realisiert sie, wie sehr die jüdische Bevölkerung noch immer unter Pogromen leidet, noch immer gewaltsam verfolgt wird. Deswegen schreibt sie im November 1920, es gibt keine Worte, um das Leiden, den Schrecken und die Empörung zu beschreiben, die die Juden durch die verschiedenen Pogrombestien erlitten haben. Als ich in Amerika war, habe ich nicht an die Judenfrage geglaubt, die von der ganzen sozialen Frage abgeschnitten ist. Aber da wir einige der Pogromregionen besucht haben, habe ich gesehen, dass es eine jüdische Frage gibt, insbesondere in der Ukraine. Es ist eine ziemlich bemerkenswerte Verschiebung, an der man auch sieht, dass Goldman bereit war, ihre eigenen Gewissheiten zu revidieren, wenn die Wirklichkeit sie dazu gezwungen hat. Und das tut sie auch in Bezug auf die russische Revolution und die Bolschewisten. Der endgültige Beweis für sie ist, dass Lenin den Aufstand der Matrosen von Kronstadt im März 1921 blutig niederschlagen lässt und dass er AnarchistInnen hinrichten lässt. Da wird Goldman klar, dass sie nicht länger schweigen kann. Man muss dazu sagen, sie erhebt ihr Wort nicht, während sie noch in Sowjetrussland ist, denn es wird gemutmaßt, dass sie und Bergman sich schon darüber im Klaren waren, dass sie auch nicht komplett geschützt sind. Also wenn sie anfangen, dort zu kritisieren, könnte man sie auch verfolgen und womöglich auch hinrichten. Stattdessen verlassen die beiden nach nur gut 2 Jahren wieder das Land und Goldman wird zu einer sehr, sehr lauten Antibolschewistin. Für sie haben die Bolschewiki und allen voran Lenin die Ideale der Revolution verraten, sie korrumpiert und sie regieren jetzt eigentlich mit den Methoden des alten Zarismus. Also es ist das Gleiche, nur in einem neuen Gewand. Das ist Emma Goldmans große, große Kritik an Lenin und seiner Herrschaft. Diese Erfahrung, diese Enttäuschung, die schreibt sie sich regelrecht von der Seele. Sie veröffentlicht 2 Bücher dazu. Aber ihre Bücher darüber stoßen ausgerechnet bei vielen Linken im Westen auf Ablehnung oder auf Ignoranz, werden gar nicht richtig wahrgenommen. Diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, die werfen ihr vor, sich gegen die eigene Seite zu stellen. Goldman ist natürlich verletzt von dieser Einschätzung, aber sie macht trotzdem weiter. Und die folgenden Jahre, die sind dann ein einziges Wandern. Goldman wird insgesamt über 20 Jahre im Exil verbringen. Sie kommt über Schweden und Berlin schließlich nach England und um wenigstens einen Pass und etwas Sicherheit zu bekommen, geht sie 1925 eine Zweckehe mit einem älteren walisischen Bergarbeiter ein und wird dadurch eben britische Staatsbürgerin. Das bringt ihr vielleicht ein bisschen Sicherheit mit dem Pass, aber in diesen Exiljahren kämpft Emma Goldman ständig mit Geldsorgen. Sie schreibt dann 1931 ihre umfangreiche Autobiografie »Gelebtes Leben«, die gut 1000 Seiten lang ist. Aber den finanziellen Erfolg, den sie sich davon erhofft hat, den bringt auch dieses Buch nicht. Emma Goldman, die so bekannt war in den USA, ist einfach über, ja, der Höhepunkt dieser Zeit ist einfach vorbei. Die Aufmerksamkeit, die hat sich sehr verändert. Wir sind Anfang der 30er Jahre. Die große Weltwirtschaftskrise ist ausgebrochen. Die USA leiden enorm. Aber natürlich ist es auch auf Europa übergeschwappt. Und gleichzeitig gibt es neue radikale politische Formen, die nach oben drängen, die an die Macht drängen. Ich spreche natürlich von den faschistischen Bewegungen. Und damit ist die Aufmerksamkeitsökonomie, wie man so schön sagt, natürlich auch ein Stück weit von ganz neuen Problemen beansprucht. Und der Anarchismus, der 10, 20 Jahre zuvor noch auf einer regelrechten Welle geschwommen ist, der bekommt jetzt einfach nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Nun bleibt Emma Goldman nicht nur bei ihrer Kritik am Bolschewismus, sondern richtet sich auch gegen den Faschismus. 1936 wird da zu einem einschneidenden Jahr, denn der Spanische Bürgerkrieg bricht aus. Das Jahr ist doppelt einschneidend für Emma Goldman, denn ihr lebenslanger Gefährte Alexander Bergman ist schwer krank, er hat Krebs und nach seinem Suizid im Jahr 1936 schreibt sie, der Grund ihres Daseins sei fort. Aber weil eben fast im gleichen Moment in Spanien der Bürgerkrieg ausbricht, reißt sie das nochmal ein Stück weit aus ihrer Trauer. In Teilen Spaniens haben Anarchistinnen tatsächlich breite Unterstützung und Goldman trommelt jetzt mit aller Kraft für sie. Sie wird zur Stimme der spanischen Anarchistinnen in London, wo sie eben lebt. Sie organisiert dort deren Pressearbeit, sie schreibt unzählige Briefe, sie sammelt Geld. Aber der Sieg des Faschisten Franco Anfang 1939, der macht auch diese Hoffnung und diesen Kampf zunichte. Goldman geht daraufhin nach Kanada und dort erleidet sie im Februar 1940 einen Schlaganfall, der ihr die Sprache nimmt. Also ausgerechnet ihr, eine Frau, die ihr Leben lang von ihrer Stimme gelebt hat, ihr nimmt dieser Schlaganfall jetzt die Sprache. Am 14. Mai 1940 stirbt die kämpferische Emma Goldman in Toronto. Die US-Behörden erlauben, dass Emma Goldman auf einem Friedhof bei Chicago beigesetzt wird. Sie ruht also in der Stadt, deren Ereignisse auf dem Haymarket sie zur Anarchistin gemacht haben. In der anarchistischen Bewegung ist Emma Goldman natürlich bis heute ein Name. Und sie wird Jahrzehnte nach ihrem Tod auch von der feministischen Bewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nochmal wiederentdeckt. Emma Goldman war so wandelbar wie die Zeiten, in denen sie lebte. Und genau deshalb lässt sie sich eben nicht auf eine einzige Rolle reduzieren. Sie war Jüdin, Anarchistin, Anarcha-Feministin, Kriegsgegnerin, Antibolschewistin, Antifaschistin. All diese Facetten gehören zu ihr. Freiheit und Gleichheit, das waren für sie die Bedingungen, unter denen überhaupt erst eine bessere Zukunft vorstellbar war. Und ich glaube, das sind Forderungen, die wir heute auch immer noch stellen können und stellen müssen. Auf der einen Seite ist es fast tragisch, dass wir fast 100 Jahre, nachdem Emma Goldman schon für Freiheit und Gleichheit gekämpft hat, noch immer so hart dafür arbeiten müssen, dass sie noch immer nicht überall erreicht ist. Auf der anderen Seite ist es auch der Beweis für Emma Goldmans historische Bedeutung. Und damit sind wir am Ende dieser Episode über Emma Goldman, eine Frau ohne Land, die überall dort zu Hause war, wo Menschen für Freiheit und Gleichheit eintraten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie teilt, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann schaut in den Shownotes vorbei. Dort findet ihr die Links zu Steady und PayPal. Wenn ihr Gedanken zur Folge habt oder Vorschläge für kommende Episoden, dann schreibt mir gern per E-Mail an feedback@herstorypod.de oder via Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Thank you.